Liebe Geschwister und Freunde, ich habe Ihnen auch was mitgebracht. Ich komme nicht ganz mit leeren Händen. Probenummern der Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit habe ich dorthin gestellt. In erster Linie gedacht für solche, die die Zeitschrift noch nicht kennen und sie vielleicht kennenlernen möchten. Wenn jemand diese Zeitschrift abonnieren möchte, da ist auch eine Bestellkarte drin. Und sofern Sie das heute wollen, können Sie die Karte mir geben. Brauchen Sie sie nicht mit der Post zu schicken. Da sind heilsgeschichtliche Betrachtungen im Sinne auch der Brüder, die hier sprechen. Mein Thema heute früh ist, wie Sie vielleicht schon gesehen haben, Jesus und Satan und heute Abend Jesus und der Vater. Heute früh möchte ich beginnen mit einer Begebenheit aus dem Erdenleben Jesu im ersten Teil und im zweiten Teil ein Blick in die Heilsgeschichte im großen Ganzen. Heute Abend umgekehrt, erst ein Blick in die Heilsgeschichte im großen Ganzen, Vater und Sohn, und dann eine Begebenheit aus dem Erdenleben Jesu. Jetzt wollen wir erstmal die Versuchungsgeschichte Jesu aufschlagen in Matthäus 4, 1 bis 11. Und ich darf Bruder Straub bitten, das uns mal vorzulesen. Seine Stimme ist mehr wert als meine Stimme, denn die ging ja durch den Äther bis nach Sibirien, als du noch beim Evangeliumsrundfunk warst.
Es ist ja nicht entscheidend, wie weit die Stimme trägt, sondern entscheidend ist, was die Stimme zu sagen hat. Matthäus 4, 1 bis 11. Da heißt es, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, da hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Und da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm.
Wenn ich nun spreche über das Thema Jesus und Satan, dann steht am Anfang eine Frage, die ist vielleicht für die meisten unter uns keine Frage, aber für viele Menschen in der Welt ist das noch lange nicht entschieden. Gibt es denn so etwas? Gibt es denn einen persönlichen Satan? Das Böse, ja. Das wird ja kaum ein Mensch in Zweifel ziehen. Man braucht ja nur die Nachrichten täglich zu hören oder zu sehen. Das Böse, das gibt es. Aber viele sagen, der Böse, nein, eine Person, einen persönlichen Teufel, sowas gibt's doch nicht. Leider gibt es auch sogar Theologen, die diese Meinung vertreten, ein persönlicher Satan würde nicht existieren. Das sei eine fatale Dialektik, habe ich mal irgendwo gelesen. Einen persönlichen Satan, nein, das Böse. Aber die biblische Schau ist anders und so wie in der Bibel, das Gute nicht nur das Gute ist, sondern eine persönliche Zuspitzung hat, der Gute, zutiefst der Vater im Himmel. So ist auch in der Bibel das Böse nicht nur das Böse, sondern hat seine persönliche Zuspitzung in einem, der genannt wird, der Böse, der Versucher, der Satan, der Diabolos, Diabolos, Verleumder. Einer, dem es seine Lieblingsbeschäftigung ist, anzuschwärzen, zu verleumden, schlecht zu machen, Gott bei den Menschen und die Menschen bei Gott. Wie wir wissen, gibt es in der Gegenwart auch Satanskulte, Satansmessen. Es gibt ganze Gruppen von Menschen, die wollen sich bewusst dem Satan hingeben, die rechnen also mit ihm. Ich las mal einen Artikel über solch eine Gruppe. So wie es sein kann, dass ein Gläubiger sich mal verirrt in Bereiche, wo er nicht hingehört, so las ich von einem, der zu einer Satansekte gehört. Er hat sich mal heimlich rumgeschlichen. Was meinen Sie, wo er rumgeschlichen ist? Um eine Kirche ist er rumgeschlichen, in eine katholische Kirche. Und vielleicht ist er sogar am Eingang mal kurz rein. Das ist doch für einen Satansjünger das Schlimmste, was einem passieren kann. Die nehmen Satan ernst, mehr als manche Theologen. Ich kam neulich durch die Stadt Liebenzell und sah da ein Auto stehen. Die Aufkleber haben mir ganz und gar nicht gefallen. Das gehörte wohl auch Menschen, die sich positiv zum Satan stellten. Und da stand drauf, ich weiß nicht, habt ihr das schon mal gehört, Bad Religion? Bad Religion. Also es war wohl auf Englisch zu verstehen, nicht auf Deutsch. Bad Religion, also dass das die Religion von Bad Liebenzell ist, war wohl nicht gemeint, sondern Bad Religion. Ironisch, spöttisch. Und dann war ein Aufkleber mit einem Kreuz, aber das Kreuz war mit einem roten Balken durchgestrichen. Und dann war auch ein Fisch auf dem Auto, aber in dem Fischbauch stand geschrieben Satan. Also totale Verdrehung und Verspottung, Bad Religion. Ich kenne mich da näher nicht aus. Es gibt also wirklich Menschen, die sich zum Satan hingezogen fühlen, wollen ihm dienen und lehnen energisch alles andere ab. Und sollten sie in die Nähe einer Kirche kommen oder mal reingehen, dann haben sie das schlechteste Gefühl und das schlechteste Gewissen, was sie nur haben können. Wenn ich gefragt würde, beweise mir doch mal die Realität Satans, da denke ich immer an einen, da denke ich immer an Hitler. An seine ungeheuerlichen Hasstiraden, das ist menschlich allein nicht erklärbar. Und das fehlt mir auch in den Hitler-Biografien, die ich bis jetzt gelesen habe. Es gibt ja mehrere, dass da in der Regel Joachim Fest oder auch der Engländer Kershaw, dass da in der Regel gesagt wird, ja, das ist alles menschlich innerweltlich zu erklären. Er hat die Ängste, Befürchtungen seiner Zeit aufgesogen wie ein Schwamm und wieder in die Massen gegeben. Nein, das allein erklärt mir das nicht. Ich meine, dass ein junger Mensch, der da in Linz oder Wien herumläuft, Arbeit sucht und ein bisschen was malt, dass der Juden in Linz oder Wien unsympathisch findet, das kann ja mal passieren. Mir sind auch nicht alle Menschen immer sympathisch, aber deswegen will ich sie doch nicht ausrotten. Ich will sie nicht einmal verwunden, verletzen, als Christ und Gläubiger schon gar nicht. Wie kann das passieren, dass ein Mensch plötzlich eine solche Vollmacht des Hasses besitzt, dass er ein ganzes Volk und ganz Europa damit verrückt macht? Und ich las in einer Hitler-Biografie, ach, hätten doch die Leute bei der Kunstakademie in Wien oder wo es war, hätten sie ihn doch bitte nicht abgewiesen, hätten sie doch diesen Jungen, der Kunst studieren wollte, hätten sie ihn doch aufgenommen und er hätte da seine Zeichnung gemacht und Architektur und meinetwegen ganze Bühnen hergerichtet für Götterdämmerung und Richard Wagner, was weiß ich, da war er ja sehr begabt, aber bitte nicht in Realität Europa in ein solches Chaos stürzen. Was wäre uns erspart geblieben, wenn er in die Kunstakademie aufgenommen hätte? Nun, es lag alles im Plane Gottes. Auch diese schrecklichen Dinge gehören zu der endzeitlichen Ausreife. Aber das ist mir wirklich ein Beweis für die Realität des Geistes Satans. Das ist menschlich nicht mehr erklärbar, dass eine solche ungeheure Wucht. Die Älteren haben ja vielleicht die Hitlerreden noch im Ohr. Und in manchen Sendungen im Fernsehen, wo die alte Zeit beleuchtet wird, kriegt man mal so einen halben Satz mit. Längere Passagen bringt man ja nicht mit Recht, um nicht den Neonazis Futter zu geben. Und dann merkt man diese ungeheure Vollmacht des Hasses. Ich habe also wirklich schon manche Reden gehört, aber nie eine derartige Hassvollmacht mehr erlebt. Da steht er einzigartig da. Und das in die Tat umzusetzen, mit aller Energie, deren er fähig war. Realität Satans. Nun hier Matthäus 4. Christus und Satan, Jesus und der Satan, hier begegnen sie sich, hier stoßen sie aufeinander. Dass wir nur bitte heute früh bei dem Thema Jesus und Satan uns diese beiden Personen nicht als gleichrangig nebeneinander vorstellen, das wäre falsch, sondern immer, es geht von oben nach unten. Der Teufel ist immer noch Gottes Teufel, soll wohl Martin Luther gesagt haben. Jesus Christus ist der Mitschöpfer des Alls mit dem Vater und so auch der Herr des Satans auf der ganzen Linie. Aber in der Niedrigkeit durfte nun eben der Satan in dieser Weise an den Herrn Jesus herankommen. Ich will nicht im Einzelnen die Versuchungsgeschichte auslegen. Das wäre natürlich auch Thema für eine Bibelstunde. Ich will ja noch anderes sagen. Das ist nur eine Episode, die ich einflechten möchte. Für mich hat dieser Text die Überschrift der Test des zweiten Menschen. Test, Prüfung, Erprobung, Versuchung, der Test des zweiten Menschen. Matthäus 4, 1 bis 11. Ja, wie ist denn das zu verstehen? Da müssen wir einmal 1. Korinther 15, Vers 47 zu Hilfe nehmen. 1. Korinther 15, 47. Gott hat es in seiner Heilsgeschichte im Grunde mit zwei Menschen zu tun. Zwei Arten Mensch, zwei Sorten Mensch, zwei Typen, verlegerisch gesprochen zwei Auflagen oder wie man es ausdrücken möchte. Gott hat es mit zwei Menschen zu tun, der Anführer der alten Menschheit und der Anführer der neuen Menschheit. 1. Korinther 15, 47, der erste Mensch ist von der Erde irdisch, der zweite Mensch vom Himmel. Und das sind also die Anführer jeweils einer ganzen Menschheit, wie der irdische, so sind auch die irdischen und wie der himmlische, so sind auch die himmlischen. Eine gewaltige Schau des Apostels Paulus. Wir haben bei Paulus in 1. Korinther 15, wie auch in Römer 5, diese Adam-Christus-Gegenüberstellungen. Adam der erste Mensch, Christus der zweite Mensch. Hier in Matthäus 11 haben wir die Erprobung, den Test des zweiten Menschen. Er wird versucht, erprobt, ob er der Sünde gegenüber widerstandsfähig ist. Wenn es einen Test des zweiten Menschen gab, dann muss es wohl auch vorher einen Test des ersten Menschen gegeben haben. Wo haben wir denn das in der Bibel? Wisst ihr das, ihr guten Bibelkenner? Ganz am Anfang der Bibel in 1. Mose 3. Also 1. Mose 3, Vers 1 bis 6, läuft parallel mit Matthäus 4, 1 bis 11. Versuchung Eva Adam, Versuchung Jesu. Test des ersten Menschen, Test des zweiten Menschen. 1. Mose 3 ist uns wohl bekannt. Und diese Texte haben wirklich viel miteinander gemeinsam, auch dass hier der Test in mehrfacher Hinsicht durchgeführt wird. Lassen Sie mich ein Beispiel gebrauchen aus der Automobilindustrie. Der Gerhard Schröder, der gegenwärtige Bundeskanzler, kennt sich da wohl noch besser aus. Aber so viel weiß ich auch als Laie. Wenn man einen neuen Typ produziert, VW oder Mercedes oder wer auch immer, immer wieder gibt es neue Autotypen, da wird natürlich nicht von vornherein eine ganze Serie produziert, sondern gibt es einen Prototyp. Der wird dann erstmal angeschaut, der wird auf Messen ausgestellt und da gibt es dann Testlauf, da gibt es Teststrecken für neue Modelle bei der Automobilindustrie. Und diese Tests können sehr hart sein. Ich kenne mich, wie gesagt, nicht so gut aus wie Gerhard Schröder. Aber jedenfalls bei dem Test eines neuen Autotyps, da wird man nicht sagen, wenn das Auto mit 60 oder 80 Stundenkilometer über eine schöne, glatte Straße zu fahren vermag, dann sind wir ja schon zufrieden. Nein, 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 nein. Die werden sicher härtesten Belastungen ausgesetzt über Steilstrecken und holpriges Pflaster, ob sie das alles gut aushalten und was man da eventuell noch verbessern kann. Prototyp. Bevor man in Serie geht, gibt es den Prototyp. Adam, der Prototyp der ersten Menschheit. Jesus Christus, der Prototyp der neuen Menschheit. Typ ist ja ein Wort, das heute sehr fleißig benutzt wird, auch von der Jugend. Das ist ein netter Typ, das ist ein komischer Typ. Die Reden dauert von Typen. Das kommt auch in der Bibel vor. Typen. Es gibt sogar biblische Typologie, Abschattung. Kommen wir nachher wohl noch drauf. Also der Typos, Vorbild, ein geprägter Typ. Adam, Christus. Der Paulus redet nicht von Eva und Christus, sondern von Adam und Christus, obwohl es sich ja in 1. Mose 3 zunächst mal um die Frau handelt. Wenn der Adam ja gehorsam gewesen wäre, und dann wäre er ja nicht auf dieses Angebot hereingefallen. Stellen wir uns mal vor, das würde ganz anders lauten in 1. Mose 3. Und das Weib sah und nahm und aß und gab, aber ihr Mann Adam sagte, dankend abgelehnt, ich habe kein Interesse, Gott ungehorsam zu werden. ich halte mich an Gott. Oh, da wären die Männer noch viel hochmütiger, als sie so heutzutage schon sind. Dann werden wir sagen, die Frauen, die sind alle verführbar. Aber wir, uns bringt niemand aus dem Gleis. Nein, es steht so nicht, sondern beide haben total versagt. 1. Mose 3. Bei einer Teststrecke, um nochmal auf das Auto zurückzukommen, natürlich werden die in mehrfacher Hinsicht erprobt. Das kann ich mir als Laie gut vorstellen. Die Elektronik, Räder, Karosserie und alles Mögliche muss da stimmen und wird erprobt und was kann man vielleicht noch verbessern. Auch in 1. Mose 3 wie in Matthäus 4 haben wir den Test in dreifacher Hinsicht Leib, Seele, Geist. 1. Mose 3, die Frau sah, heißt es da im 6. Vers, dass der Baum erstens gut zur Speise war und zweitens eine Lust für die Augen und drittens begehrenswert wäre, um Einsicht zu geben. Einsicht, Klugheit, geistlicher Durchblick. Ihr werdet sein wie Gott. Leib, Seele, Geist. Und diesen dreifachen Test haben wir entsprechend auch bei dem Test des zweiten Menschen, bei der Versuchungsgeschichte, die wir in Matthäus 4 und Lukas 4 finden. Brot für den Leib, die Brotfrage. Ein Schauspiel für die Seele. Schaulust, Wunderfrage, Lustprinzip. Gib doch mal ein Schauspiel, eine Lust für die Seele. Und dann politische und religiöse Macht für den Geist, die Machtfrage. Bete mich an, dann gebe ich dir alles. Und in der Parallele im Lukas-Text heißt es dann noch vom Satan, mir ist sie übergeben, diese Welt, die Reiche der Welt sind mir übergeben. Ich gebe sie wem ich will. Und da hat Jesus in der Lage, in der Situation, in seiner Niedrigkeit, ihm, dem Fürsten der Welt, nicht widersprochen. Und er wird sie geben, dem Antichristen. Der Drache gab ihm sein Maul und seine große Kraft, steht im Anfang von Offenbarung 13. Test in mehrfacher Hinsicht. Und nun macht Gott etwas, was ja kein Automobilhersteller jemals machen würde. Wenn ein Prototyp eines Autos beim Test völlig durchfällt, es klappt ja hinten und vorne nicht, totales Versagen, dann gibt man das nicht in Serie. Gott ist so unvorsichtig, in Anführungszeichen, so töricht, in Anführungszeichen. Gott tut manches, was nach menschlicher Einschätzung töricht ist, aber in 1. Korinther 1,25 steht, dass die Torheit Gottes klüger ist als alle Menschen. Wenn Gott nach unserer Meinung ganz töricht handelt, dann ist er in Wirklichkeit viel weiser als alle Menschen. Das ist so eine Torheit. Man gibt doch nicht etwas in Serie, was nicht widerstandsfähig ist, was nicht gut ist. Und jetzt haben wir die Serienproduktion. Wie viel haben wir zurzeit? Etwa 6 Milliarden von einer Sorte, die nicht gut ist. Von einer Sorte, von der Paulus in Römer 5 sagt, diese ganze Menschheit ist in Sünde und Tod hineingekommen und ein Katakrema Gottes. Römer 5 steht es, Verurteilung. Manche Übersetzer sagen da Verdammnis, aber das ist eigentlich nicht so gut übersetzt, da gleich an Höllenflammen zu denken, sondern Katakrema ist einfach mal ein abfälliges Urteil. Diese Sorte ist nicht gut und ist für meine Zwecke nicht zu gebrauchen. Also wenn ich es Ihnen schon sage, muss ich es Ihnen genau sagen. Römer 5, Vers 16. Das Urteil, das Krima, führte von einem zum Katakrima, Verurteilung. Römer 5, Vers 16 und noch einmal Vers 18. Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zu einem abfälligen Urteil, zu einer Verurteilung kam. Bruder Karl Geier, den ich als junger Mann gehört habe, er starb ja schon 1955, Bruder Karl Geier, der Begründer des Paulus Verlages und der Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit. Was macht denn ein alter Lehrer, der wegen seines Herzleidens schon mit 50 Jahren pensioniert wird und dem die Ärzte sagen, sie müssen sich schonen? Was macht so ein alter Lehrer mit schwerem Herzleiden? Ja, der reist ständig herum und hält eine Freizeit nach der anderen und gründet einen Verlag und gründet eine Zeitschrift und arbeitet von morgens bis abends. Tja, Karl Geier hatte die Fähigkeit, auch komplizierte Wahrheiten, die für uns kompliziert sind, in ganz einfachen Bildern darzustellen. Und vieles weiß ich heute noch. Katakrima, abfälliges Urteil Gottes über diese unsere Menschheit. Zu diesem Wort Katakrima, das sagte Karl Geier ganz einfach. Bauern haben einen Acker, wo sie Kartoffel gepflanzt haben. Aber im Herbst sagt der Bauer zu seiner Frau, du, die Sorte nehmen wir nächstes Jahr nicht mehr, die ist ja so anfällig für Fäulnisbakterien, wir sehen uns nach einer anderen Sorte um, die Sorte nehmen wir nicht mehr. Das ist genau Katakrima. Die Sorte gefällt mir nicht, die Sorte kann ich für meine Zwecke nicht brauchen, das ist das abfällige Urteil Gottes über der gesamten Menschheit. Und wie gesagt, da wundert es mich sehr, ist das nicht leichtsinnig, ist das nicht verantwortungslos, eine solche Sorte in Serienproduktion zu geben und 6 Milliarden zuzulassen? Ja, ich habe es jetzt mal zugespitzt ausgedrückt. Ist das nicht? Nein, Gott handelt nie verantwortungslos. Er hat das nur genehmigt, weil er eine andere wunderbare Möglichkeit sieht. Wäre der Fall, der Sündenfall, nie stattgefunden, wären sie alle schön gehorsam geblieben, die Engelwelt, die Menschenwelt, dann hätte sich Gott nicht so tief in seinem Herzen offenbaren können, in seinen Fähigkeiten als Rettergott, wie er es nun kann, als Rettergott, der den Fall mit allen Folgen wieder gut macht. Dadurch hat er größere Herrlichkeit und nur weil er diese Möglichkeit sieht, hat er die Serienproduktion, wenn ich das mal so sagen darf, zugelassen, weil er das alles wieder gut machen kann, weil da der zweite Mensch kommt. Und was die Automobilproduktion ja nicht kann, das kann unser Gott, dass er einfach aus dem alten Typ einen neuen Typ macht. Das können die bei VW und Mercedes nicht, dass sie sagen, das Modell ist schlecht, also wir wandeln das jetzt plötzlich um. Nein, das geht nicht. Da muss man schon was anderes dann machen. Gott kann aus dem Alten Neues machen. Ist jemand in Christo, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und dann begegnet uns das Wort Katakrima, abfälliges Urteil. Ja, auch noch einmal in Römer 8, Vers 1. Über uns, sofern wir dem Herrn Jesus bewusst gehören, Kinder Gottes sind, steht dieses abfällige Urteil Gottes nicht mehr. Römer 8, Vers 1, also gibt es jetzt kein Katakrima, keine Verurteilung, kein abfälliges Urteil für die, welche in der Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus ihr Leben führen, in Christus Jesus sind. Menschen in der Lebensgemeinschaft mit dem Herrn und Heiland, Römer 8, Vers 1, über denen steht dieses abfällige Urteil nicht mehr. Gott sagt zu uns nicht mehr, ich kann dich nicht gebrauchen, ich sehe mich nach einer anderen Sorte um. Drehen wir den Satz mal positiv andersherum. Wie heißt das dann? Ich kann dich gebrauchen, ich will dich gebrauchen, ich habe Aufgaben für dich. Es gibt kein unbegabtes Glied am Leibe des Christus. Und wenn wir nur noch im Bette liegend beten könnten, was eine sehr wichtige Funktion ist und gar nicht nebensächlich. Test des ersten Menschen, 1. Mose 3, Test des zweiten Menschen hier, in Matthäus 4, der Herr Jesus ist auf der ganzen Linie der Sieger. Man kann ja so manches noch lernen aus diesem Text in Matthäus 4, aber ich möchte da nicht lange stehen bleiben, weil ich ja noch anderes sagen möchte. Man kann zum Beispiel aus Matthäus 4, 1 bis 11 lernen, auch der Teufel hat ein bisschen Bibelkenntnis. Auch der Teufel hat ein bisschen Bibelkenntnis, keinen heilsgeschichtlichen Durchblick und die Liebesziele Gottes, die kann er überhaupt nicht fassen, völlig unmöglich. Er glaubt nicht an eine Rückkehr aus der Finsternis, heißt es einmal im Buche Hiob, ich weiß im Moment nicht, wo es steht, können wir mal suchen. Er glaubt nicht an eine Rückkehr aus der Finsternis, er kann die Liebesziele Gottes zutiefst überhaupt nicht fassen. Aber so ein paar Bibelstellen kennt er schon, um sie dann falsch anzuwenden. Man kann mit Bibelstellen, die man aus dem Zusammenhang herausreißt, viel Unfug anrichten. Immer den Zusammenhang beachten, das hat schon Heinrich Langenberg, der altgewordene Bibelausleger, immer gesagt. Zusammenhang, Zusammenhang beachten. Nicht jedes Wort hat an jeder Stelle die gleiche Bedeutung. Zusammenhang, nichts rausreißen einfach. Also der Teufel nimmt hier Worte aus Psalm 95, die aber nicht für die Niedrigkeit Jesu, sondern für seine Herrlichkeit gelten. Also Aufforderung, ein mutwilliges Schauspiel zu geben, aber dazu sind diese Worte aus Psalm 95 nicht geschrieben worden. Dass nun ein Motorradfahrer sagt, ach, ich bin ja nun gläubig geworden, ich brauche keinen Helm aufsetzen und ich brause damit 130 durch die Stadt. Der Herr ist mein Bewahrer, er wird mich schützen, dass mir überhaupt nichts passiert. Er wird seine Engel rechts und links neben mich fahren lassen. Nein, nein, keine Aufforderung zum Mutwillen. Also der Teufel wendet dieses Wort natürlich völlig falsch an. Wenn du Gottes Sohn bist, So gib doch mal mutwillig ein Schauspiel. Steht doch geschrieben, er wird seinen Engel über dir befehlen, sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Wenn der Teufel mit der Bibel in der Hand kommt, wenn er Bibelstellen falsch anwendet, wenn, nun der Satan persönlich wird nicht an unserer Haustür klingen, aber vielleicht klingelt jemand, der von irgendeiner Religion herkommt und sagt, da steht das in der Bibel, das müssen Sie unbedingt tun. Nicht wahr, in Ihrem Christenleben ist stets nicht zum Besten. Ja, sagen wir, stimmt leider manche Schwachheit. Ja, wissen Sie, woher das kommt? Nein. Ja, das kommt natürlich daher, Bibelstelle, Sie halten den Sabbat nicht. Sie müssen den Sabbat halten. Dann kommt all die Not, daher kommt sie. Falsch angewandt, denn wir sind heute nicht unter dem Gesetz des Mose, wir sind frei vom Gesetz. Oder 3. Mose 11, du darfst nur dieses Fleisch essen, das andere darfst du nicht essen. Da würde ich sofort sagen, wiederum steht geschrieben, 1. Korinther 10, 25 oder so steht's, alles, was auf dem Fleischmarkt angeboten wird, sagt Paulus, unser Lehrer, das esst, ohne zu unterscheiden, um des Gewissens willen. Wir dürfen schon unterscheiden beim Fleisch um des Geschmackes willen, um des Geldbeutels willen und so weiter, aber um des Gewissens willen nicht, da sind wir frei. Also solche Dinge muss man einfach wissen, damit man einem, der mit der Bibel in der Hand kommt, auch ein wiederum steht geschrieben, entgegenhalten kann. Nicht jeder hat deswegen schon recht, weil er sich auf Bibelzitate stützt. Damit kann man den größten Unfug anrichten, wenn man einfach Worte nimmt, um irgendwas zu beweisen. Deshalb ist es so wichtig, eine heilsgeschichtliche Schau zu haben. Deshalb ist es so wichtig, die Zeitalter Gottes zu unterscheiden. Und dazu gibt es ja auch hier prophetische Wochen, damit wir in diese Dinge hineinkommen, die Zeitalter Gottes, die Äonen und Ökonomien seines Planes. Ich habe ein kleines Heft geschrieben, Plan der Äonen und Ökonomien Gottes, im Büchertisch bei den Verteilheften des Paulus Verlages, damit wir diese Dinge unterscheiden. Auch andere haben das längst vor mir versucht, sei es Erich Sauer, sei es A.E. Knoch, sei es Pfarrer Böhmerle Anfang des Jahrhunderts hier in Langensteinbach, Karl Merz, viele Brüder haben die Zeitalter Gottes unterschieden, manche zählen 7 oder 11 oder 12, die Nummern und die Zahl macht's ja nicht, sondern dass wir überhaupt unterscheiden, im Uranfang, Turmbau, erstmal das Sintflutgericht, der Turmbau, patriarchalisches Zeitalter, Abraham, Isaak, Jakob, mosaisches Zeitalter des Gesetzes, die Erdenzeit Jesu kann man auch und sollte man meines Erachtens, so denkt auch Manfred Mössinger, als eine besondere Ökonomie anschauen. Erdenzeit Jesu und Anfang der Apostelgeschichte ist nicht die gleiche Ökonomie, wie sie heute in der Gemeinde läuft. Und Bergpredigt Jesu ist nicht einfach Gemeindelehre, sondern da ist noch Gesetz und Evangelium gemischt. Ich habe das im übernächsten, je nachdem wie man denkt, jetzt ist gerade Heft 3 erschienen von Gnade und Herrlichkeit, in dem dann folgenden, in 2 Monaten, Heft 4, Juli-Nummer, da habe ich einen kleinen Artikel gebracht mit 2 überkreuzenden Linien zum Verständnis der Evangelien und habe geschrieben, eine Linie läuft abwärts, eine Linie läuft aufwärts. Wenn wir die Evangelien so verstehen, dann können wir sie recht verstehen. Die Gesetzeslinie läuft abwärts und läuft aus, die Glaubenslinie und Gnadenlinie steigt an. So können wir die Evangelien recht verstehen. Am Anfang ist noch sehr stark Gesetz. Bergpredigt Jesu auf dem Boden des Gesetzes. Wenn ihr, dann ich. Wenn ihr nicht vergebt, vergebe ich euch auch nicht. Das steht so im Vaterunser in Matthäus 6. Erstmal sind wir dran. Paulus hat das gleiche Anliegen, dass auch wir vergeben möchten, wie uns Gott vergeben hat, Kolosser 3. Aber da sagt Paulus, vergebt einander, wie Gott euch in Christo vergeben hat. Er hat alles vergeben und dann sind wir dran. Das ist ein Unterschied. Gesetzeslinie läuft aus und Glaubenslinie steigt an, besonders im 4. Evangelium erkennbar. Und noch einmal die beiden sich überkreuzenden Linien. Da steht mir dann etwas anders vor Augen. Die Wunderlinie geht leicht abwärts und die Leidenslinie steigt an. Auch das ist typisch für die Evangelien. Im Erdenleben Jesu, im Leben des Paulus, im Werden und Wachsen der Gemeinde durch die Jahrhunderte, Wunderlinie geht etwas abwärts. Oder sind Sie in einer Gemeinde, in der, wenn Leute krank werden, man über ihn betet und die werden alle gesund? das gibt's doch in keiner Gemeinde. Da macht man sich was vor, wenn man das proklamiert. Das steht auch nicht geschrieben, das ist auch nicht verheißen. Wir haben in der Bibel sehr stark betont die Leiden- und Kreuzeslinie. Es gibt aber auch Wunder, es gibt aber auch echte Heilungen. Und viele Brüder, die auch hier schon sind und waren, haben gesagt, da und da haben wir das erlebt. Plötzlich sagt der Arzt, kann ich mir nicht vorstellen, sie waren todkrank, jetzt ist alles weg, ich habe keine Erklärung. Das hört man immer wieder. Und das hängen dann gesegnete Brüder nicht unbedingt an die große Glocke und machen da keine Sensation daraus. Aber im Großen und Ganzen sollten wir das vor Augen haben. Nun, Satan, Christus, Satan, ein langer Kampf. Der geht durch die Jahrhunderte, durch die Äonen, durch die Jahrtausende. 2. Samuel 3, Vers 1. 2. Samuel 3, Vers 1 steht Folgendes geschrieben. Und der Kampf währte lange zwischen dem Hause Sauls und dem Hause Davids. Saul ein Bild für den Feind, David ein Bild für den Christus. Haus Sauls, der Saul und all sein Anhang, Haus Davids, der David und all sein Anhang, da gibt es einen langen Kampf, der geht durch die Äonen, lang war der Kampf. Es gab einmal einen Sturz Satans nach der Schrift, einen Fall Satans, typologisch dargestellt in Jesaja 14 und Ezekiel 28. Typologisch, was heißt Typologie? Da haben wir wieder das Wort Typ. In Jesaja 14 haben wir den König von Babel und in Hesekiel 28 den Fürsten von Tyrus. Zunächst Menschen. Aber hinter diesen Menschen wird eine andere Gestalt sichtbar. Typologie, Abschattung, Vorschattung, das haben wir ja auch in positiver Weise, wenn es um den Herrn Jesus geht. Da haben wir ja auch leuchtende Vorbilder im Alten Testament. Der Josef stellt Christus dar und andere auch. Das ist positive Typologie und negativ. Jesaja 14, 12 bis 14, das will ich Ihnen gleich vorlesen. Und das andere, Hesekiel 28, 11b bis 17, das können Sie, wenn Sie möchten, ja mal in Ihrer Bibel lesen. Bruder Adolf Heller hat schon gesagt, von dem wir so viele schöne Lieder im blauen Liederbuch haben, manche in unserer Mitte haben ihn noch gekannt, Bruder Adolf Heller hat schon gesagt, wenn wir die Bibel nicht ansehen als ein Märchenbuch mit orientalischen Übertreibungen, und so lesen wir die Bibel nicht, sondern als die Offenbarungsurkunde des lebendigen Gottes, wenn wir die Bibel nicht ansehen als ein Märchenbuch, dann müssen wir doch zugeben, dass in Jesaja 14, 12 bis 14 und in Hesekiel 28, 11b bis 17 Aussagen stehen, die über das hinausgehen, was von einem Menschen gesagt werden kann. Bild der Vollendung, du warst in Eden, dem Garten Gottes, du warst ein schirmender, gesalbter Cherub, aber dann plötzlich wurde dein Inneres mit Gewalttat erfüllt. Jesaja 14, da können wir nun wirklich die Gesinnung des Satans gut studieren. Es gab den Fall Satans. Und am Anfang der Bibel sehe ich den eingeordnet chronologisch, zwischen dem ersten und zweiten Vers der Bibel. Da würde ich ihn unterbringen, dieses Geschehen. Jesaja 14, 12 bis 14. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, lateinisch Luzifer, Sohn der Morgenröte, wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen. Und du sprachst in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Nicht einmal heute, wo wir Weltraumfahrt haben, sind die Raumfahrer und die Planer so wahnsinnig, dass sie denken, wir kommen nun in den nächsten Jahrzehnten aus dem Sonnensystem weit hinaus in die Tiefen unserer Milchstraße und dann noch weiter und weiter in andere Milchstraßen. Manche schreiben das in ihren Büchern, irgendwann würde das die Menschheit schaffen, aber sobald noch nicht, also nicht einmal heute. Geschweige denn war der König von Babel der Meinung, er könne wirklich hinauf zu den Sternen kommen. Zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. bei Typologie, Abstattung, Vorschattung, da sind immer Ausdrücke gemischt, die teils für die vordergründige Gestalt gelten, für den Menschen, teils aber auch wieder für den dahinterstehenden, sichtbar werdenden Satan. Und jetzt der Jesaja 14, Vers 14, das ist wirklich sehr typisch für den Satan. Jesaja 14, Vers 14. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. Aber stattdessen wird er gestürzt. Ich will, das ist mir typisch. Jesaja 14, Vers 14, womit beginnt's? Natürlich mit ich. Und alle, die auf der Linie dieses Denkens laufen, alle Antichristen, Vorbilder, Hitler, Stalin und wie sie alle heißen, bis in unsere Zeit hinein, Saddam Hussein, Slobodan Milosevic, von dem heute jeden Tag die Rede ist. Ich, erste Mal ich und mein Machterhalt, ich. Und zweitens, ich will, mein Eigenwille. Aber bitte, wir wollen nicht nur an diese Gottlosen denken, wir wollen auch uns selber prüfen. Von Natur sind wir ja auch so. Erste Mal komm ich. Wir sind ja alle von Natur, gehören wir zu dieser alten Menschheit, zu der Menschheit, über der ein Katakrima steht. Die Sorte kann ich nicht gebrauchen. So sind wir alle zunächst mal von Haus aus. Und es ist die Frage, ob wir, wenn wir zum Herrn Jesus gekommen sind, Vergebung der Sünden haben, Gottes Kindschaft, da sind wir noch nicht automatisch von dieser Gesinnung gelöst. Es ist nur ein Schritt zu Jesus, zur Sündenvergebung, zur Gottes Kindschaft. Wer es noch nicht erlebt hat, kann es in diesen Tagen auf der langen Steinbacher Höhe erleben. Vielleicht in Verbindung mit einem seelsorgerlichen Gespräch in einer Stunde. Kann er das fassen, wenn er auf richtigen Herzens das will? Aber die Gelöstheit von unserer alten Gesinnung, die Gelöstheit von allem, was unser Ich so möchte, das ist ein lebenslanger Prozess, dass wir immer mehr aus dieser alten Gesinnung in die Gesinnung Jesu hineinkommen. Es gibt ja wohl auch frommes Fleisch und es gibt auch das fromme Ich. Und das ist besonders hässlich, wenn im frommen Bereich, wenn im theologischen Bereich, wenn im Streit über Bibelstellen, ich sehe das aber so und wer will mir behaupten, das wäre falsch. Ich, Jesaja 14, 14, Gesinnung des Satans fängt mal an mit ich und was kommt dann? Will. Oh, der Eigenwille, was hat der Eigenwille schon an Not über Menschen gebracht, die nun unbedingt etwas durchsetzen wollen. Ich habe ein ehrgeiziges Ziel, ich will das und das muss sich durchsetzen. Ich gehe mit dem Kopf durch die Wand, aber die Wand war stärker. Oh, was hat das schon für Not angerichtet? Es gibt auch eigenwillige Frömmigkeit, sagt Paulus Kolosser 2. Es gibt so viele religiöse Strömungen und christliche Verbände, Vereine und Strömungen und Religionen und Spaltungen hier und da. Ich möchte wissen, wie viele von all diesen Strömungen im religiösen Bereich, gab ja ein dickes Buch, Seher, Grübler, Enthusiasten von Kurt Hutten, wie viele religiöse Strömungen unserer Zeit laufen unter dem Etikett frommer Eigenwille, dass wir irren, das ist ja nun wirklich nicht möglich, wir können doch nicht irren, so. Erstens ich, zweitens will, und wie heißt es dritte? Hinauf, ich will natürlich hinauf, ich will nicht hinab, ich will hinauf, ich will immer größer, immer wichtiger werden. Damit wir uns nicht missverstehen, sage ich aber an dieser Stelle gerne auch immer dazu, wenn ein junger Mensch im Beruf Karriere machen will, dann soll er das ruhig versuchen. Also versuch mal, wie weit du kommst. Du kannst es ja vielleicht eines Tages zum Bundeskanzler oder Bundespräsidenten bringen. Also versuch mal, vielleicht hast du die Gabe. Ich will niemand verwehren, Karriere zu machen. Das ist nicht eine Frage des Titels, den man hat oder wie weit man im Beruf es bringt. Das ist eine Frage der Gesinnung. Man könnte ja auch als Bundespräsident noch demütig sein im Herzen und in ganz geringer Beschäftigung kann man schon sehr hochmütig sein. Das ist eine Frage der Gesinnung. Wo haben wir das Gegenstück zu Jesaja 14, Vers 14? Das Gegenstück haben wir Philipper 2, 5 und folgende. Die Gesinnung sei in euch, die auch in Christo Jesu war, welcher, da er in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub hielt, es nicht raubmäßig festhielt, ich will, sondern er erniedrigte sich, er entäußerte sich hinab. Philipper 2, 5 bis 8, ich nenne es nur, ich will das jetzt nicht vorlesen, da haben wir das genaue Gegenstück zu Jesaja 14, 12 bis 14, Gesinnung Satans, Gesinnung Christi. Es gibt einen urzeitlichen Sturz des Satans, aber er ist trotzdem immer noch Fürst dieser Welt, er ist noch nicht total entmachtet. Das kommt dann erst bei seinem endzeitlichen Sturz, der, wer weiß, wie bald kommt. Offenbarung 12 und Offenbarung 20 in zwei Etappen vollzieht sich das. Ich gebe jetzt nur im kurzen gerafft diesen Überblick. Ich kann nicht bei allem im Einzelnen stehen bleiben. Es gab den urzeitlichen Sturz und es gibt den endzeitlichen Sturz. In Offenbarung 12 kommt der Satan vom Himmel herunter auf die Erde mit seinem Anhang, Besuch aus dem Kosmos, zunehmende Dämonisierung. Haben wir den Eindruck, dass es heute so ist, zunehmende Dämonisierung? Den Eindruck haben wir wirklich. Und in Offenbarung 20 haben wir dann einen weiteren Sturz des Satans, und er wird dann in den Abgrund geworfen. Also, urzeitlicher Sturz, endzeitlicher Sturz. Und dann gibt es noch diese etwas rätselhafte Stelle des Herrn Jesu. Ich bekenne, dass ich diese Stelle noch nicht ganz verstehe. Also ich bilde mir nicht ein, dass ich jedes Bibelwort total verstehe. Werde mich noch damit beschäftigen müssen. Diese etwas rätselhafte Stelle, wo der Herr Jesus in Johannes 12 sagt, jetzt ist Krisis dieses Kosmos, Gericht dieser Welt, Krisis. Jetzt kommt eine kritische Zuspitzung. Jetzt wird der Fürst dieser Welt, damit meint er den Satan, hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das verstehe ich dann wieder. Aber vorher ist mir noch nicht alles klar. Aber wahrscheinlich ist es so zu verstehen, der Herr spricht ja hier im Futurum, der Fürst dieser Welt wird hinausgeworfen werden. Dies sagt ja der Herr kurz vor seinem Kreuzesleiden. Und er meint damit wohl sein Kreuz. Das Kreuz war ja der große Sieg. Kolosser 2, 14 und 15. Kolosser 2, 14 und 15. Der Sieg über Satan, der entscheidende Sieg, wo heilsgeschichtlich die Grundlage auch von Gott her zur Versöhnung des Alls gelegt wurde am Kreuz Jesu Christi, das war ein Sieg, wie Paulus es deutet. Kolosser 2, 14 und 15. Darüber hat Bruder Heller ein Heftchen geschrieben, der Sieg von Golgatha oder die Innenschau des Kreuzes, Paulus Verteilheft, vielleicht finden Sie es oben bei den kleinen Heften des Paulus Verlags, der Sieg von Golgatha, wo der Bruder Heller das im Einzelnen auslegt. Man hat ja den Eindruck bei Kolosser 2, 14, 15, der Paulus, der dreht alles rum, der stellt ja alles auf den Kopf. Statt dass gesagt wird, er wurde angenagelt, so war ja es von außen zu sehen. Er wurde angenagelt, ausgezogen, über ihn wurde triumphiert. Da behauptet Paulus kühn, Kolosser 2, 14, 15, er hat angenagelt die Handschrift wieder, und zwar er hat ausgezogen, er hat über die Feindmächte triumphiert. Das war wohl diese Krise mit letzter kritischer Zuspitzung am Kreuz. Aber einen Sieg erringen heißt noch nicht unbedingt, dass der nun sofort von der Bildfläche verschwindet. Das sehen wir ja auch bei Saul und David. Der Saul wurde verworfen, aber er hat dann noch munter jahrelang weiter regiert. Und so ist Satan ein grundsätzlich besiegter Feind. Er hat sein Stalingrad längst hinter sich. Stalingrad war die entscheidende Wende im Zweiten Weltkrieg. Da haben alle Einsichtigen erkannt, den Krieg können wir nicht mehr gewinnen. Das hat mir ja mein Onkel schon vorher längst zugeflüstert, aber so arg laut durfte man das ja in den ersten Kriegsjahren in Deutschland nicht sagen. Das konnte einem ja übel zu stehen bekommen. Den Krieg können wir nicht mehr gewinnen. Wie kann man so wahnsinnig sein, gegen Russland einen Krieg zu machen und dann noch einen Zwei-Fronten-Krieg, von dem der Hitler früher selber gesagt hat, in sowas dürfen wir nicht reinkommen. Ja, das war dieser Wahnsinn. Stalingrad, die Wende, der Teufel hat sein Stalingrad längst hinter sich. Er ist längst verworfen und der wahre König ist längst von Gott ersehen, zu einer Zeit, als es den Satan noch gar nicht gab. Da hat der Vater schon zu seinem Sohn gesagt, du bist der König. Psalm 2, vor Grundlegung der Welt. Aber noch hat er große Macht und viel List. So listig, wie er sich an den Herrn Jesus heranmacht, Matthäus 4, der Versucher, der zu Fall bringen möchte. Gott versucht auch, sagt die Bibel, aber niemals zum Bösen. Er hat den Abraham versucht, auf die Probe gestellt. Aber der Unterschied zwischen Versuchungen Gottes und Versuchungen des Teufels ist der, Gott erprobt uns auch, aber immer ist sein Heilswille dahinter. Und wenn der Teufel versucht, ist sein böser Wille dahinter. Das ist natürlich der große Unterschied. Er ist der Diabolos, das heißt Verleumder. Er macht die Menschen schlecht bei Gott und Gott bei den Menschen. In 1. Mose 3, da macht er Gott bei den Menschen schlecht. Ihr sollt nicht essen von der Frucht jenes Baumes. Das hat Gott nur gesagt, um euch das Größte und Schönste vorzuenthalten. Und da sagte er zu der Frau, wenn du zu was kommen willst, musst du schon selber sorgen. Du musst deinen eigenen Mann stehen. Du darfst auch niemand hören. Du musst sehen, dass du zu was kommst. Da ist kein Gott, der für dich sorgt, wenn du nicht selber sorgst. Sind das nicht Töne, die der heutige Zeitgeist genauso predigt? Du musst schon selber sehen. Du musst auf dich aufpassen, dass du nur ja nicht im Leben zu kurz kommst. Da ist keiner, der für dich sorgt. Emanzipation, Selbstbestimmung. Selbstbestimmung mag auch einen guten Kern haben und Selbstverwirklichung, ich will das nicht ganz verwerfen, es muss ja zum Beispiel ein Mensch nicht gerade einen Beruf ergreifen, zu dem er nun überhaupt nicht begabt ist. Der Mensch darf sich im Beruf schon mit seinen Gaben verwirklichen. Selbstverwirklichung unter Gott, dagegen habe ich nichts. Aber der autonome Mensch, der alles selber bestimmen will, das ist natürlich die gottlose Haltung unserer Zeit. Des Zeitgeistes. 1. Mose 3 hat das der Teufel der Frau schon eingeraunt. Gott will euch das Schönste, Größte vorenthalten. Ein solcher missgünstiger Gott ist er, der euch nichts Gutes gönnt. Er macht Gott schlecht bei den Menschen und er macht die Menschen schlecht bei Gott, der typische Diabolos, der Verleumder. Hiob 1, Hiob 2 macht er den Hiob schlecht bei Gott. Meinst du, dass Hiob umsonst dich fürchtet? Dich liebt niemand, das ist der reinste Egoismus, weil und solange es ihm gut geht, hält er fest an dir. Lass mich mal an ihn heran. Da sagt Gott, du darfst es versuchen, aber ich setze dir genau die Grenze. Bei allen Versuchungen ist ihm eine Grenze gesetzt, das sehen wir im Buche Hiob Kapitel 1 und 2 sehr deutlich. Ihm ist die Grenze gesetzt, er kann nicht tun, was er will. Auch in der Weltgeschichte und Heilsgeschichte setzt Gott immer Grenzen. Hitler kam nie an die Atombombe heran. Er war da wie mit Blindheit geschlagen, obwohl sie da in Berlin die ersten Versuche und Entwicklungen ja vor sich gingen. Aber Gott hat dafür gesorgt, dass er irgendwie das nicht merkte und dass es wohl auch ein paar verantwortungsbewusste Physiker gab, die die Sachen mal wenigstens in die Länge gezogen haben. Also Gott setzt jeweils die Grenze. Aber noch ist er nicht gestürzt und noch haben wir die satanische Realität sehr ernst zu nehmen. Und wie gesagt, Offenbarung 12, zunehmende Dämonisierung unserer Erde. Und so ist es wichtig, nicht dass wir erschrecken, sondern dass wir die Waffenrüstung nehmen, dass wir uns erinnern an Epheser 6 und auch an Jakobus 4, Vers 7. Dieser Jakobusbrief, den manche nicht einmal so schätzen, da stehen aber ganz kostbare Sachen auch geschrieben. Jakobus 4, Vers 7. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Diabolos, dem Teufel. Und was geschieht dann, wenn wir ihm widerstehen? Und er wird von euch fliehen, naht euch zu Gott. Da steht aber vor, davor und dahinter, dass das nur für Menschen gilt, die in einer innigen Beziehung zu Gott stehen und im Gehorsam. Unterwerft euch nun Gott, nur Menschen des Gehorsams, die in der Nähe Gottes im Glauben leben, die können das erleben. Widersteht doch dem Teufel, dann flieht er. Warum klagen wir immer und jammern? Ach, ich habe schon wieder Anfechtungen. Ach, ich habe schon wieder böse Gedanken. Ach, ich habe schon wieder schlecht geträumt. Ja, sag das doch dem Herrn und widerstehe ihm. Und sag dem Herrn, ach, ich hatte einen ganz schrecklichen Traum. Jetzt will ich mal schnell ein christliches Lied lesen oder gar singen. Jetzt will ich mich, Herr, mit deinem Wort beschäftigen. Dann kommt was anderes hier hinein. Ja, manchmal sage ich auch schon in der Familie gelegentlich, jetzt fürchte ich, der Nietzsche kommt zur Tür rein. Der hat nämlich gesagt, diese Erlösten müssten mir Erlöster aussehen, wenn ich an ihre Erlösung glauben sollte. Der Nietzsche kommt zur Tür rein, wenn wir, es gibt ja manchmal Anlass, es gibt ja manchen Anlass, dass wir klagen, dass wir jammern, dass wir beinahe depressiv werden. Kommt bei mir aber im Mai, Juni kaum vor, aber im Winter vielleicht schon eher, wenn so lange düstere Abende sind. Ja, und Gläubige können ja nicht immer nur lachen, aber sie dürfen eine innere Freude haben, ein inneres, tiefes Wissen um das Erlöstsein. Und ich kenne Geschwister, ich will jetzt keine Namen nennen, ich kenne Geschwister in Deutschland und der Schweiz, von denen strahlt wirklich die Freude aus. Und ich habe Geschwister kennengelernt, von denen ging so viel Liebe und Freude aus. Und hintenrum habe ich gehört, du, weißt du auch, dass die schwer krank ist? Weißt du auch, dass die Schmerzen hat? Weißt du auch, dass die schwere Sorgen hat? Ich sage, habe ich gar nicht gemerkt. Ich habe nur gemerkt, dass sie froh ist in Christo. Das zu erleben ist großartig. Also widerstehe mal dem Teufel. Und es gibt Seelsorge. Aber wenn man gerade allein zu Hause ist, dann lies doch einfach mal die Losung und lies doch einfach mal Stellen aus der Schrift, besonders trostreich sind im Alten Testament die Kapitel Jesaja 40 bis 45 und im Neuen Testament die Abschiedsreden Jesu, Johannes 14 bis 16. Wer trostbedürftig ist, Jesaja 40 bis 45, fürchte dich nicht, denn ich, fürchte dich nicht, denn ich. Und Johannes 14 bis 16 im Neuen Testament, ich habe die Welt überwunden. Erschrecke nicht, euer Herz fürchte sich nicht. Und dann haben wir ja bei Paulus diese wunderbare Waffenrüstung in Epheser 6, die Sie wahrscheinlich kennen, sonst können Sie Epheser 6, 10 bis 20 einmal durchlesen. Besonders wird von Paulus empfohlen, als mittelstes der sieben Stücke, der Schild des Glaubens, der Langschild, der beim römischen Legionär die ganze Person deckte, an dem alle feurigen Pfeile des Bösen abprallen müssen. Denn eines kann er nicht kaputt kriegen. Bei einem, da hat er keine Munition mehr. Wenn wir einfach vertrauen, in jeder Lage, das Vertrauen nicht wegwerfen. Ich denke da immer an Jesaja 36. Jesaja 36. Der Assyrerkönig, auch so ein Abbild des Satans in dieser Gesinnung, der Assyrerkönig in Jesaja 36, er möchte ja Jerusalem überrennen. Gestern Abend kam ich ja an das Gebet des Hiskia, das er in dieser Lage gesprochen hat, Jesaja 37. Typisch für den Satan ist, dass da dieser Assyrerkönig herankommt und es ärgert ihn. Jetzt habe ich so viele Städte Judas überrannt. Ihr müsstet doch längst eingesehen haben in Jerusalem, dass ihr keine Kraft und Möglichkeit habt, mir zu widerstehen. Und du, Hiskia, du berufst dich einfach auf deinen Gott und willst ihm vertrauen. Und verärgert ruft er aus, der große König, der König von Assyrien, lässt durch seine Boten sagen, Jesaja 36, 4, was ist das für ein Vertrauen, mit dem du vertraust? Das ärgert ihn. Und dagegen hat er nämlich keine Mittel mehr, wenn wir weiterhin vertrauen. Herr, ich habe gesündigt. Herr, ich hatte eine Niederlage. Herr, ich habe hier eine Not, da eine Sorge. Herr, ich habe dich betrübt. Aber vertrauen tue ich trotzdem. Da hat er nichts mehr dagegen. Da kann er überhaupt nichts machen. Wenn wir in jeder Lage diesen Schild des Glaubens einfach festhalten. Du kommst dennoch mit mir zum Ziele. Wie hat es Karl Geyer gerne ausgedrückt? Und wenn ich noch 100-mal schlechter wäre, als ich bin, Herr, du kommst dennoch mit mir zum Ziel. Das ist die Sprache des Glaubens. Dagegen kann er nichts mehr tun. In dieser Weise wollen wir den Schild des Glaubens nehmen und einfach vertrauen. Amen. Betest du noch eins? Lieber Vater im Himmel, und dass wir das dürfen, dass wir dir einfach vertrauen dürfen, dafür danken wir dir herzlich in dieser Stunde. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der sich offenbart im Wort. Und im Wort erkennen wir nicht nur deine Außenseite, deine Größe, deine Lebenskraft, deine Schöpferkraft wie in der Natur. Im Wort dürfen wir auch dein inneres Wesen kennenlernen, vor allem durch Jesus, den du gesandt hast, dass du zutiefst die Liebe bist, es gut mit uns meinst und wir dir auch bei schweren Führungen vertrauen dürfen. Schenk uns, dass wir den Schild des Glaubens festhalten und dass wir in der Waffenrüstung geborgen und geschützt, auch bei zunehmender Dämonisierung dieser Erde, in dir geborgen sein dürfen. Segne dazu diese Tage, die Waffenrüstung neu zu nehmen, uns dir bewusst und ganz hinzugeben, damit wir auch dann zu Hause wieder ein Siegesleben führen können, wenn auch mit Versagen, wenn auch mit Schwachheit, aber doch in dir geborgen auf der Straße deines Sieges, nicht unseres eigenen, in deiner Weise, Herr Jesu. Amen. Amen.